Schönen guten Morgen, mein Name ist Christian de Fila, ich bin Pastor hier in dieser alten und schönen Kirche. Also ich komme logischerweise mehr von der theologischen Seite auf dieses Thema hin. Und das ist ja ein Thema, ist die Welt entstanden, wie ist das alles passiert hier, ist einerseits ein naturwissenschaftliches Thema, ist natürlich ein theologisches Thema logischerweise. Und wir wollen das heute ein bisschen verbinden oder beide Seiten auch anschauen. Menschen waren schon immer fasziniert von dieser Frage, ja, wie ist das überhaupt alles passiert hier? Und das ist eine absolut berechtigte Frage, wenn du Wasserfälle anschaust, die mehrere hundert Meter hoch sind, riesige Berge, Blitze und Donner, Wärme und Kälte, Lichter, die irgendwo am Himmel hangen und niemand weiß, wie sind die befestigt. Für uns Menschen war von Anfang an klar, wir sind unschuldig. Das haben wir nicht geschaffen. Wir haben keine Berge hingestellt, die Tausende von Tonnen schwer sind. Wir haben das alles nicht erschaffen. Wer oder was anders das war, das ist unklar. Und das hat Menschen beschäftigt und haben natürlich über die Zeit hinweg immer wieder verschiedene Antworten darauf, auf diese Frage gefunden. Jetzt wir heute sind einfach eine weitere Generation, die sich diese Fragen stellt. Und eine weitere Generation, die auch Antworten darauf gefunden hat. Und manchmal sind wir ein bisschen stolz und denken, also die vor uns, die hatten ja keine Ahnung. Wir heute haben die Antworten gefunden. In 100, in 200 Jahren werden die das wahrscheinlich genau gleich über uns denken. Es ist immer ein bisschen überheblich, zurückzudenken, denken, ja, wir haben es jetzt. Die früher waren ein bisschen dumm. In 200 Jahren werden die denken, ja, die im 2024, die waren noch ein bisschen dumm, die hatten gar keine Ahnung. Das ist aber die Geschichte, oder? Es läuft immer weiter. Generationen haben verschiedene Antworten auf die gleiche Frage. Ich persönlich glaube, dass eigentlich ganz, ganz vieles dafür spricht, dass ein Schöpfer, ein intelligentes Wesen dahinter steckt, dass wir das heute haben, was wir haben, Leben, Luft zum Atmen, diese ganze Welt. Und ich kann das heute euch natürlich nicht beweisen, was auch immer beweisen heißt, aber ich glaube, es gibt starke Indizien für einen Schöpfer. Und ich möchte euch einfach heute das aufzeigen. Was spricht denn dafür, dass es ein Schöpfer dahinter steckt? Ich glaube, Gott hat Fingerabdrücke hinterlassen. Und vier von diesen Fingerabdrücken, die schauen wir uns heute an. Und das erste Indiz, der erste Fingerabdruck dafür, nenne ich so das kosmische Willkommensschild. Das habe ich heute hier mitgebracht, dass der ganze Kosmos, Universum und sagt, willkommen hier, es ist alles vorbereitet, dass hier Leben, dass hier Menschen sein können. Denn damit organisches Leben überhaupt passieren kann, müssen ganz, ganz fundamentale Konstanten der Physik, das sind etwa 15 Hauptkonstanten, Dinge wie Lichtgeschwindigkeit, wie Schwerkraft, wie starke und schwache Kernkraft, und es ist eine riesige Liste, die geht weiter, die müssen innerhalb von einer ganz, ganz genauen Toleranzgrenze liegen, sonst würde das alles hier zusammenbrechen. Und diese Konstanten sind zum Teil um ein Millionstel genau, manchmal ein Millionstel mal Millionstel. Wenn die nur von diesem kleinsten Wert abweichen würde, würden wir niemals an den Punkt stehen, wo wir heute stehen. Dann hätte sich Materie nicht verdichten können. Dann gäbe es keine Galaxien und Sterne und Planeten. Dann gäbe es kein Leben. Dann gäbe es keine Menschen. Wenn die Sonne um ein Grad heißer wäre oder ein Grad kälter, wäre menschliches Leben heute nicht möglich. Das sind ganz viele Dinge, die sowas von genau stimmen. Wissenschaftler haben mal gesagt, das ist wie eine gewaltig große Maschine, bei der jede kleinste Einstellung um Millionstel genau eingestellt werden oder sein muss, damit diese Maschine überhaupt funktioniert. Und ich glaube, dass das alles so zusammenstimmt und einfach ein Produkt des Zufalls ist, das ist eine ziemliche mutige Annahme. Man nennt das Feintuning-Argument. Das gibt es erst, habe ich jetzt gerade in der Pause gehört, das gibt es erst etwa seit 40 Jahren. Das war man sich vorher nicht bewusst. Jetzt kann man natürlich einwenden, ja, wenn wir eine riesige Anzahl von Zeit haben, eine riesige Anzahl von Universen und eine riesige Anzahl von Raum, dann könnte es rein theoretisch auch möglich sein, dass irgendwo Leben entstanden ist. Und jetzt leben wir halt in so einem Universum. Was soll daran besonders sein? Oder? Und Stephen Hawking, den Kind, habt ihr sicher auch schon gesehen, in einem Rollstuhl seit Jahrzehnten, ganz schwere Krankheit, durch und durch Wissenschaftler, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, Dinge zu beweisen, Astrophysik und so weiter, der hat dann doch an einem Punkt folgende Aussage gemacht. Er hat gesagt, die Wetten gegen ein Universum wie das unsere, das aus etwas wie dem Urknall entsteht, stehen hauchhoch gegen uns. Ich denke, es gibt eindeutig religiöse Implikationen. An anderen Stelle schreibt er, es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte, wenn es nicht ein Akt eines Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Hat er gemacht, diese Aussage, obwohl er Bücher darüber geschrieben hat, dass eigentlich alles per Zufall entstanden ist. Und an irgendeinem Punkt doch sagen musste, irgendetwas anderes steckt noch dahinter. Das ist das Feintuning-Argument. Und ich glaube, es ist doch ein starker, oder es ist noch kein Beweis für einen Schöpfer. Theoretisch, auf dem Blatt Papier berechnet, kann es natürlich sein, dass alles Zufall ist. Aber ich werde es doch als einen sehr starken Fingerzeig, dass dahinter auf diese ganz genauen Einstellungen etwas steckt wie ein intelligentes Wesen, wie ein Schöpfer. Ich möchte euch zwei Beispiele nennen, um das ein bisschen ins Leben hineinzubringen. Nehmen wir an, du machst eine Pokerrunde mit ein paar Kollegen. In der ersten Runde hast du 4 Asse, gleich zu Beginn, als die Karten ausgeteilt werden. Zweiten Runde wieder 4 Asse. 20 Mal, 20 Runden, immer 4 Asse. Ich bin ziemlich sicher, deine Kollegen werden den Revolver ziehen und sagen, du schummelst. Das kann gar nicht sein. Das ist unmöglich, dass du 20 Mal hintereinander 4 Asse ziehst. Du würdest sagen, hey, wir leben in einem Universum, in dem halt es möglich ist, dass ich gerade 20 Mal hintereinander 4 Asse ziehe. Ich glaube, die Kollegen würden dir das nicht glauben, weil du würdest sagen, also vernünftig gesehen würde ich sagen, du schummelst. Kann fast nicht sein, dass es ein Zufall ist. Ein Wissenschaftler hat mal gesagt, es ist wie wenn du ein Erschießungskommando hast. 50 Scharfschützen schießen von 2 Meter Entfernung auf den, der verurteilt ist. Die schießen alle 50 gleiche Zeit. Alle verfehlen. Alle 50. Ich meine, dass ein Scharfschütze mal verfehlt, kann sein. Dass 50 verfehlen, diese Wahrscheinlichkeit ist doch sehr klein. Und es wäre in diesem Fall doch vernünftiger anzunehmen, die haben sich abgesprochen. Oder? Das wäre viel vernünftiger. Und natürlich kann es theoretisch möglich sein, dass das Universum alles rein zufällig mit diesen ganz genauen Konstanten entstanden ist und in dem sich organisches Leben rein zufällig entwickelt hat. Aber diese ganze Ordnung, dass es alles ganz genau zusammenpasst und wenn sich nur eine Konstante leicht abweichen würde, dass alles zusammenbricht, dann glaube ich oder dann sehe ich es als vernünftiger, ein intellektuelles Wesen dahinter zu sehen, dass das alles geplant hat. Du entscheidest, was vernünftiger ist. Ich sehe und ich glaube, das wäre vernünftiger zu glauben, da muss einer dahinter sein, der das alles ganz genau eingestellt hat. Das ist das eine Argument. Oder eine Fingerzeig auf Gott. Der andere Fingerzeig auf Gott wäre für mich diese kleine Kugel, die in Wirklichkeit noch viel, viel kleiner wäre. Also wir nehmen heute ja an oder gehen davon aus, das Universum ist entstanden durch einen Urknall. Alles hat angefangen durch einen unendlich kleinen Punkt, also viel, viel, viel kleiner als dieser, der unendlich dicht ist, unendlich heiß, diesem Punkt X nennt man den. Das große Problem hier ist, man kann von diesem Punkt aus alle möglichen Dinge erklären, wie dann das alles entstanden ist, Evolution. Gerade vor ein paar Wochen wieder ein Beweis entstanden, wie das auch nachher noch passiert ist. Das große Problem dahinter ist immer das Gleiche. Von wo kommt dieser unendlich kleine, dichte Punkt? Wo kommt er her? Und alles, und das ist ja auch Wissenschaft, ganz klar, alles, was sich bewegt oder entsteht, hat immer einen Anstoß von außen. Also wenn sich mein Arm bewegt, dann ist der Anstoß, dass meine Muskeln sich bewegt haben. Warum bewegen sich meine Muskeln? Weil mein Gehirn gesagt hat zu den Muskeln, du bewegst dich jetzt. Warum kann sich mein Gehirn überhaupt Dinge vorstellen? Warum kann es überhaupt einen Befehl geben? Ja, jetzt ein paar Dinge übersprungen, einfach gesagt, weil das irgendwann Nahrung bekommen hat durch eine Pflanze, die ich gegessen habe. Das hat meinem Hirn überhaupt Energie gegeben. Warum ist die Pflanze entstanden? Warum konnte die wachsen? Weil es Regen gegeben hat, weil die Sonne es gewärmt hat. Ja, warum hat die Sonne gewärmt? Weil da Gase sind, die verbrennen. Jetzt kann ich unendlich weiterfahren. Alles, was passiert, hat immer einen Anstoß von außen. Das kommt immer von außen. Das nennt man die Kontingenz. Alles hat eine Ursache außerhalb seiner selbst. Genetiker Franz Collins, er hat auch das Buch Gott und die Gene geschrieben, der hat gesagt, wir wissen mit hoher Sicherheit, dass das Universum einen Anfang hatte, den Urknall. Vor 15 Milliarden Jahren begann das Universum mit einem unvorstellbaren hellen Energieblitz aus einem unendlich kleinen Punkt heraus und das bedeutet, dass es davor nichts gab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Universum sich selbst geschaffen haben soll. Und die Tatsache, dass das Universum einen Anfang hatte, bedeutet natürlich, dass da jemand war, der diesen Anfang bewerkstelligen konnte. Und mir scheint, dass dieser jemand außerhalb der Natur liegen muss oder sein musste. Eben wegen dieser Theorie von der Kontingenz aus, alles hat eine Ursache außerhalb seiner selbst. Ich lege jetzt mal diesen Punkt X und den Urknall hier auf dieses Ding. Hä? Okay, alles in der Welt ist kontingent. Alles hat eine Ursache außerhalb seiner selbst. Etwas muss diesen Punkt X bewerkstelligt haben. Durch etwas, das außerhalb von ihm selbst liegt. Die Frage ist natürlich, was war das? Und ich glaube, letztendlich kommt hier sowieso Glaube ins Spiel. Entweder glaubst du, dass außerhalb der Logik, außerhalb der wissenschaftlichen Logik von dieser Kontingenz sagt, irgendwas muss diesen Punkt X bewerkstelligt haben, aber ich muss das glauben, weil es nicht erklärbar ist. Dass ein intelligentes Wesen das alles erschaffen hat, ist genauso Glaube. Letztendlich stehe ich immer vor einem Punkt, wo ich entweder das eine glauben muss oder das andere. Und beides kann man nicht beweisen. Das wäre die Theorie über diese Sache mit dem Urknall, mit diesem Punkt X. Und ich merke, man könnte über jedes dieser Themen, könnte man stundenlang, tagelang, monatelang diskutieren. Ich kann all diese Dinge nur kurz ein paar Hinweise machen und ein paar Gedankenanstöße. Mehr geht natürlich nicht. Wir können auch nachher noch hinter miteinander diskutieren beim Apro. Es liegen Bücher auf, die das viel besser oder viel genauer noch erklären. Es soll einfach ein Anstoß sein heute. Weiter Punkt. Weiter Hinweis auf einen Schöpfer sind die Gesetzmäßigkeiten der Natur. Also alles wissenschaftliche Denken gründet in der Annahme, dass die Natur gewissen Gesetzmäßigkeiten folgt. Wir glauben doch alle, dass Wasser bei einer ganz bestimmten Temperatur, bei 100 Grad Celsius, zu kochen beginnt. Das kann das euch beweisen. Bei 100 Grad Celsius wird das anfangen zu kochen. Das heißt aber, Wir haben uns nur der Methode der Induktion bedient. Das heißt, wir beobachten Einzelfälle. Wir beobachten zum Beispiel eben Wasser, dass es bei 0 Grad gefriert, bei 100 Grad kocht. Ist aber nur eine Beobachtung. Und weil wir das schon hunderte Male, tausende Male beobachtet haben, sagen wir, das ist so. Ist aber kein Beweis, ist nur eine Beobachtung. Wir lesen das da hinein. Wir haben das nicht bewiesen. Vielleicht ist es ein Zufall. Vielleicht hat bis jetzt einfach jedes Mal zufälligerweise das Wasser bei 100 Grad zu kochen begonnen. Und morgen, wirst du staunen, wird es anders sein. Da beginnt es bei 109,5 Grad zu kochen. Wir sind in einem Universum, in dem ganz vieles per Zufall entsteht. Und bis jetzt hat es über tausende Jahre, vorher hat man das zwar nicht messen können, aber die letzten paar Jahrzehnte hat es immer bei 100 Grad zu kochen begonnen. Ist kein Beweis, ist nur eine Beobachtung. Also Wissenschaft beobachtet und leitet davon Regeln ab. Also, wir haben heute ein extrem geregeltes Universum. Wasser gefriert bei 0 Grad. Die Erde hat immer genau die gleiche Umlaufbahn. Wenn sie ein bisschen abweichen würde, würden wir da ins All hinaustrudeln und sehr schnell erfrieren und ersticken. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles, was geregelt ist, in so genau gleichen Bahnen verläuft? Ein Produkt eines Zufalls ist ein Zufall, der eben genau gerade nicht geregelt ist. Ich kann nicht morgen nach Las Vegas gehen und sagen, so und so viele Male war jetzt der Jackpot nicht geknackt, wurde nicht geknackt. Morgen habe ich das ausgerechnet, morgen müsste er geknackt werden. Zufall passiert eben genau nicht so. Zufall ist genau das Gegenteil. Aber wir leben in einem Universum, in dem die Dinge immer genau gleich ablaufen. Also wie hoch ist die Chance, dass ein Zufall plötzlich tausende von Faktoren in genau eine Regel hineinbringt? Ist es nicht eher ein Indiz für einen Schöpfer, der das alles genau geplant hat, der all die Regeln aufgestellt hat und alles in diese Bahnen getan hat? Wäre für mich ein starkes Indiz, dass da ein intelligentes Wesen dahinter war. Letzter Fingerzeig ist noch die Sache mit der Schönheit. Wenn wir hier so ein Bild haben. Arthur Danto war Kunstkritiker und der hat mal so ein Kunstwerk, vor dem er stand, beschrieben. Er hat gesagt, Zitat, es gibt mir ein Gefühl einer verborgenen, aber unausweichlichen Sinnhaftigkeit. Oder ein bekannter Dirigent, wir lassen das die Schönheit mal hier, aber ihr könnt auch um euch herum blicken, da gibt es auch Schönheit. Der Dirigent Leonard Bernstein, der hatte sein Herz für Beethoven, hat von Beethoven geschwärmt, auch Zitat, hat gesagt, Beethoven hat Stücke geschrieben, die atemberaubend richtig sind. Richtig, das ist genau das Wort. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die nächste Note die einzig richtige ist, die an dieser Stelle möglich ist, dann hören Sie wahrscheinlich gerade Beethoven. Beethoven liefert das Echte, den Stoff des Himmels, die Macht, uns am Schluss das Gefühl zu geben, dass etwas in Ordnung ist in dieser Welt. Wenn es keinen Schöpfer gibt und alles in dieser Welt bloß eine zufällige Anordnung von Atomen ist, dann hat das Leben keinen Sinn. Dann ist es alles rein zufällig passiert. Und wenn wir das Produkt des Zufalls sind, dann ist Schönheit ja nicht mehr als eine im Hirn programmierte Reaktion auf bestimmte äußere Reize. Wir finden Landschaften vielleicht schön, weil unsere Vorfahren weit zurück vor tausenden von Jahren genau in dieser Art von Landschaft Nahrung gefunden haben und darum best überlebt haben. Darum finden wir das heute schön. Das ist nichts mehr als eine neurologische Programmierung in unserem Hirn. Und wir haben halt heute diese Programmierung dummerweise, oder vielleicht besser, ist es sogar gut, haben wir diese immer noch. Die ist einfach so geblieben. Aber wir machen das nur oder finden das nur schön, weil wir damit besser überleben. Und auch wenn wir jetzt Musik vielleicht bedeutsam finden, dass uns etwas gibt fürs Leben, einen Sinn gibt, Freude gibt, das ist nur Illusion. Und Liebe auch. Wenn wir das Ergebnis blinder Naturkräfte sind, dann ist Liebe nur eine biochemische Reaktion. Also alle, die bald heiraten, sorry, ist nur eine biochemische Reaktion, bedeutet gar nichts. Vergiss gewisse Leute, gewisse Jungs. Also, wir haben das nur von unseren Vorfahren ererbt, weil wir so besser überlebt haben. Das ist alles. Also wir können 100-mal glauben, dass Liebe, Schönheit, biochemische Reaktionen sind, aber ich glaube, wenn wir vor großer Kunst stehen, vor Musik, vor Bildern, vor Filmen, dann haben wir doch das Gefühl, das Leben hat doch einen Sinn, dass doch Wahrheit und Gerechtigkeit bestehen und dass Liebe alles bedeutet. Und wir können 100-mal glauben, dass Wahrheit und Gerechtigkeit und Gut und Böse komplette Illusionen sind. Nur irgendwelche Programmierungen in unserem Hirn, aber keine Bedeutung haben. Aber wenn wir in Gegenwart von Schönheit sind, ich glaube, dann erzählt unser Herz einfach eine andere Geschichte. Eine ganz andere Geschichte. Jemand hat mal gesagt, egal was unser Gehirn über die Sinnlosigkeit des Lebens glaubt. Wenn wir der Schönheit gegenüberstehen, wissen wir, dass es anders ist. Und dahinter steht Verlangen, dahinter steht Sehnsucht, Sehnsucht nach einem besseren Leben, nach schönen Dingen, nach Sinn. Wir sehnen uns nach Dingen. Und wenn wir diese Dinge nicht bekommen, dann spüren wir das. Ich nenne euch ein paar Beispiele. Dass du Hunger hast, zeigt doch, es gibt so etwas wie Essen. Der Geschlechtstrieb zeigt doch, es gibt so etwas wie Sex. Oder die Müdigkeit zeigt doch, es gibt so etwas wie Schlaf. Oder der Wunsch nach Beziehung zeigt, es gibt so etwas wie Freundschaften. Wir haben dieses Verlangen nach Dingen, dieses Spüren in uns drin, nach Dingen, die es wirklich gibt. Wir sehnen uns nach Dingen, die es gibt. Und die Sehnsucht nach Sinn, zeigt doch eigentlich, den gibt es auch. Es gibt einen Sinn des Lebens. Und das ist mehr als eine biochemische Reaktion, um zu überleben. Das spüren wir irgendwo in uns drin. Wir haben dieses Verlangen nach Sinn. Und wir haben Sehnsucht nach Freude. Wir haben Sehnsucht nach Liebe. Wir haben Sehnsucht nach Schönheit. Und die kann noch so viel gutes Essen und Sex und Freundschaft und Erfolg uns wirklich geben. All diese Dinge können das nicht stillen. Wir sehnen uns nach etwas, das uns die Welt eigentlich gar nicht geben kann. Und ich glaube, das ist ein starker Fingerzeig auf einen Schöpfer, weil wir uns nur nach Dingen sehnen, die es auch gibt. Und diese unstillbare Sehnsucht ist ein angeborener Grundtrieb des Menschen. Und ich glaube, damit auch ein ganz starker Fingerzeig darauf, dass es einen Schöpfer gibt. 4 Dinge, die wir gesehen haben, 4 Fingerzeige auf einen Schöpfer. Und wenn du an einen Schöpfer glaubst, Urknall, Feintuning, Gesetzmäßigkeit der Natur, dann bleiben diese Dinge unerklärlich. Dann geben sie doch keinen Sinn. Aber wenn Gott existiert, erklärt uns das doch diesen Sinn für Schönheit und Liebe, dann besteht Hoffnung und dann gibt es einen Sinn zu leben. Und wenn ich aber nicht an Gott glaube, dann gibt es keinen tieferen Sinn. Dann sind wir einfach hier aus Zufall. Und ich brauche den Verstand, obwohl ich dem Verstand gar nicht trauen kann, weil mein Verstand ist hier, um zu überleben. Dann ist er nur dafür programmiert. Dann gibt es keinen Grund, meinen Gefühlen zu glauben. Es sind nur chemische, neurologische Reaktionen. Dann ist Liebe und Schönheit absolut ohne Bedeutung. Hat gar nichts zu sagen. Und trotzdem verliebst du dich und trotzdem genießt du einen Sonnenuntergang und trotzdem genießt du Beethoven 7. oder Eminem oder wen auch immer. C.S. Lewis hat das ein bisschen umständlich, muss ich zugeben, ein bisschen umständlich beschrieben, aber sehr, sehr passend. Er hat gesagt, sie können nicht ein Mädchen lieben, wenn sie wissen, dass all seine Schönheit, die des Körpers ebenso wie der Seele, weiter nichts ist, als ein durch den Zusammenstoß von Atomen zufällig erzeugtes Augenblicksmuster und ihre eigene Reaktion darauf lediglich eine durch das Verhalten ihrer Gene bedingte Art psychischen Widerscheins. Ich merke, ihr müsst euch konzentrieren dabei. Also kurz gesagt, du kannst der Schönheit eines Mädchens Seele und Körper, das hat einfach keine Bedeutung letztendlich, wenn es nur irgendwelche Reaktionen im Hirn sind. Und sie können nicht sie können keine echte Freude mehr an der Musik empfinden, wenn sie wissen und immer daran denken müssen, dass ihre Bedeutung reine Illusion ist. Dass sie ihnen nur deshalb gefällt, weil ihr Nervensystem ohne vernünftigen Grund konditioniert ist, sie schön zu finden. Keines dieser Fingerzeige ist ein Device. Aber ich glaube, kumuliert, wenn du das zusammenzählst, glaube ich, dass das Argument für einen Schöpfer doch provozierend stark ist. Und für mich ist diese säkuläre Weltsicht rein rational natürlich möglich, auf dem Papier. Und ich glaube, beide Theorien, die eines Schöpfers und die eines Zufalls, brauchen letztendlich immer Glauben. Du musst das eine oder andere glauben, weil beides ist nicht wirklich letztendlich beweisbar. Und du kannst gerne glauben, dass das alles ein Zufall ist. Aber wenn ich abwäge, dass es eine Theorie gibt, die das alles geplant hat, dann erklärt das für mich diese ganzen Phänomene, die wir täglich sehen und empfinden und riechen und schmecken. Einfach die ganze Erklärung, wie das alles entstanden ist, besser. Und es gibt sogar dann einen Sinn fürs Leben. Und darum glaube ich persönlich an diesen Gott. Und es ist geht noch weiter, ich kann sogar eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Schöpfer haben. Es sind einfach so vier Fingerzeige, die ich glaube, die zeigen auf einen Schöpfer hin, auf ein intelligentes Wesen, das es alles geschaffen hat, das dahinter steckt, dass wir heute hier sind. Und ich hoffe, das hat dich ein bisschen inspiriert dazu, vielleicht weiterzudenken oder es hat dir vielleicht ein bisschen Klarheit gegeben. Und wir können das gerne, sehr gerne einfach weiter noch diskutieren, danach hinten beim Apero. Es liegen dort auch Bücher auf, die das noch viel genauer erklären können als ich. Kann sehr empfehlen, dass das Buch Warum Gott hat sehr starke Argumente, sehr starke Hinweise. Ich würde zum Schluss von diesem kleinen Vortrag noch beten. Danke Gott für all das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. All das, was uns Schönheit gibt, was uns Freude bereitet, was so überwältigend ist an dieser Welt. Danke für unser Leben.